herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Masters of the Digital Universe. Absolute Premiere. Heute sind wir zu dritt. Ich darf heute Karl Kornwolf und Markus Tillmann begrüßen. Zwei ganz illustre Gäste. Wir sprechen heute über Digitalisierung in sogenannten Dickschiffen. Darauf haben wir uns geeinigt, wenn wir über große Konzerne oder eben große Mittelständler sprechen. Und wir bringen heute mal drei Perspektiven an den Tisch, was wirklich funktioniert, was wirklich benötigt wird im Rahmen der Digitalisierung von solchen Dickschiffen. Und wir sprechen daher zu dritt, da zum einen Karl ganz, ganz viel Erfahrung aus großen Unternehmen mitbringt, von Siemens, von der Telekom und gerade auch von ISTA. Und wir sprechen auch mit Markus, weil er natürlich ganz, ganz viele Unternehmen aus Umsetzungsperspektive betreut. Dazu kann er gleich auch noch selbst was sagen. Und ihr kennt mich ja schon. Wir begleiten auch ganz, ganz viele große Mittelständler und Konzerne im Rahmen der Digitalisierung. Ich darf heute die Beraterperspektive vertreten. Also wir haben drei ganz spannende, hoffentlich, Perspektiven für euch am Tisch. Und bevor wir reinstarten, komplettieren wir noch mal ein bisschen die Vorstellungsrunde. Und ich frage mal Karl ganz konkret, was finden wir bei LinkedIn nicht, wenn wir deinen Namen googeln?
Gute Frage. Was finden wir da nicht? Da finden wir auf jeden Fall nichts oder nur sehr wenig über den privaten Teil meines Lebens. Ein Teil finden wir. Ich unterstütze auch noch eine Stiftung in Südafrika, wo es ums Lernen geht, weil Lernen privat wie beruflich ein wichtiges Thema für mich ist, eine lernende Organisation. Deswegen gibt es diesen privaten Teil auch auf LinkedIn. Ansonsten bin ich ein Mann, ein Vater und Ehemann. Darüber findet man auch nichts auf LinkedIn, weil es da auch nicht hingehört. Genau. Abenteurer, Pionier, Veränderer, Nervensäge, Krankenschwester. Alles das steht da nicht. Genau.
Sehr gut. Und Markus?
Also ich habe lange Zeit selbst zu mir gesagt, dass ich IT-Kindergärtner bin. Das war so zum Beginn meiner Delivery-Laufbahn. Also ich bin jetzt seit 15, 20 Jahren im Bereich Digitalisierung unterwegs, in der Regel auf der Delivery-Seite, und habe dadurch in vielen Situationen gesehen, woran es halt krankt und wie ähnliche Strukturen man an verschiedenen Orten wiederfindet. Ja, und damit beschäftige ich mich seit einer Weile. Was man nicht findet, ist auch, wie bei Karl, mein privates Leben. Ich habe drei kleine Töchter. Die halten mich gerade in der Situation im Augenblick sehr gut beschäftigt. Ansonsten unterhalte ich allerdings keine Stiftung.
Ja, also bei drei kleinen Töchtern darf man sich ja eigentlich nicht beschweren, sagen die Jungsväter immer. Aber darauf gehen wir in einem anderen Podcast vielleicht mal ein. Heute, wie gesagt, beschäftigen wir uns mit den großen Unternehmen und der omnipräsenten Frage der passenden Digitalisierung, der passenden Digitalisierungsgeschwindigkeit und des passenden Vorgehens. Aber bevor wir jetzt gleich sehr generalistisch werden, vielleicht einmal eine Eingrenzung. Wir haben uns ja vorab geeinigt auf den Begriff Dickschiffe. Und das können ja, wie gesagt, Mittelständler und Konzerne sein. Aber wie grenzen wir das denn ein, Karl? Was ist deine Perspektive auf, wann ist ein Unternehmen ein Dickschiff und wann ist es ein kleiner, agiler Mittelständler?
Ja, ich denke, ich habe da einen sehr, sehr nüchternen Blick. Das Erste ist mal, dass meine Sicht auf größere oder kleinere Organisationen oder wir haben hier das Wort Dickschiff, den Begriff Dickschiff genannt, erstmal wertfrei ist. Und da geht's aus meiner Sicht schon los bei der Digitalisierung, dass wir diese Denk- und Verhaltensmuster vielleicht beiseite lassen, in gut und schlecht oder richtig falsch zu unterteilen. Ein Dickschiff wäre für mich eine Organisation, eine Unternehmung, die einfach ein etabliertes, erprobtes Geschäftsmodell hat, einen gewissen Erfolg über wenigstens einige Jahrzehnte. Im Falle von einer Firma wie Siemens ist es über fast 200 Jahre einfach mal unter Beweis gestellt hat und jetzt vielleicht vor Herausforderungen steht, dass sich der Markt, Technologien, Kunden einfach ändern oder bereits geändert haben. Ja, im Gegensatz zu einem zu einem Start-up, die von meist ja von außen in eine gegebene Struktur eindringen, wo die anderen Unternehmungen bereits sind, größere oder kleinere.
Mhm. Genau. Wie würdest du das einordnen, Markus?
Also was ich feststelle ist, dass es bei wirklich großen Unternehmen in der Regel ein ausreichendes Maß oder ein Übermaß von Mitarbeitern gibt, die in ihren kleinen Silos sitzen in der Regel und die im Zweifel mit eingebunden werden wollen. Das heißt, es führt dann oftmals zu Meeting-Situationen, in der 30 und mehr Teilnehmer plötzlich mitmachen wollen. Während bei, ich sag mal, dem Mittelständler, kleineren, mittleren Mittelständler, ist genau das eben anders. Da gibt es kein Übermaß an Mitarbeitern, die mitmachen wollen, sondern das sind meistens sehr, sehr kleine Teams, die dazu gedrängt werden, dann neben ihrem normalen Job noch sehr viel anderes mitzumachen. Und da ist Digitalisierung dann ganz oft eine Mangelverwaltung eigentlich. Die Leute wollen sehr gerne, aber die sind einfach kapazitativ oft nicht in der Lage dazu. Und bei großen Konzernen sieht man öfters die bekannten Meeting-Touristen, die da sind, die auch ihre Berechtigung haben, aber die halt andere Situationen erzeugen, andere Probleme auch haben nachher in den Unternehmen.
Ja, absolut.
Vielleicht noch ein Punkt zu dem Dickschiff und ergänzend zu dem, was wir gerade gehört haben. Die Meeting-Touristen, das ist vielleicht, das kann ja schnell negativ klingen, ja. Ein Stück weit, denke ich, ist das Merkmal vielleicht. Es gibt dann doch eine kleinteiligere Organisation. Es sind viele Aufgaben, vor allem Entscheidungen, sind sehr verteilt und werden dann eben nur über größere Teams möglich, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und daher haben wir dann sicher das Phänomen, was ich auch kenne, des Meeting-Tourismus. Ja, und du hast dann 30 VPs oder SVPs am Tisch, nur leider keinen, der in der Lage wäre, eine Entscheidung zu treffen.
Ja, genau. Und ich meine, das fängt ja in der Regel auch dann oben an. Also die Erkenntnis, dass man Entscheidungsstrukturen, Organisationsstrukturen verändern muss, um halt der Digitalisierung gerecht zu werden, weil der Kunde in dem Augenblick plötzlich vorne steht und nicht mehr die Ablauforganisation, die vorher optimiert wurde und die eine große Berechtigung natürlich auch hat, sondern das ist ein völlig neues Paradigma, das jetzt gesehen werden muss. Und da haben halt viele Strukturen einfach nicht viel anzubieten. Da muss man einfach bereit sein, sich zu öffnen und zu verändern. Und das klappt mal besser, mal schlechter. Ne?
Absolut, weil ich glaube auch natürlich, dass diese Strukturen sich maßgeblich danach orientieren, wie veränderungsbereit auch das Geschäftsmodell an sich ist und eben, wie du gerade gesagt hast, Markus, wie stark auch das vorgegeben wird von oben. Also ich kenne große Unternehmen, die mehrere Milliarden Euro Umsatz machen, da ist der Firmenlenker einfach sehr agil, in Anführungsstrichen, im Kopf und die ganze Organisation muss in irgendeiner Form folgen können. Dementsprechend ist das ja schon ein Anspruch. Und dann gibt es eben auch ganz kleine Mittelständler, die einfach ganz in ganz tradierten Strukturen und ganz tradierten Verhaltensmustern agieren und auch denken. Und da nützt es auch nichts, dass dann eben nur ganz wenige Leute theoretisch am Ruder sitzen könnten und das Ganze maßgeblich mitbestimmen können. Also ich glaube, es ist ganz, ganz viel Mindset auch aus der Führungsetage oder aus der Gründerperspektive. Aber jetzt, ich glaube, die Einordnung war jetzt mal wichtig, um zu sagen, okay, wenn wir jetzt über Herausforderungen sprechen für solche Unternehmen, für solche Dickschiffe, wie fühlen die sich aktuell an und inwieweit unterscheiden die sich jetzt, wenn man jetzt vielleicht einfach nochmal kleinere Organisationen sich in den Kopf ruft, wie unterscheiden die sich davon? Also was ist deine Perspektive, Karl, wenn du von Digitalisierungsherausforderungen für eben große Unternehmen, wenn du darüber nachdenken würdest, was kommt dir da in den Kopf?
Also ich erinnere mich an einen Vortrag, bei dem ich dabei sein durfte von Johannes Theissen. Und er wurde gefragt dort, und so war auch das Thema seines Vortrages, was denn das gewesen sei, was E.ON letztlich dazu brachte, in diese, oder was dazu führte, dass E.ON in diese, ja doch letzten Endes Krise kam und zu dieser Veränderung, die wir heute alle sehen können, geführt habe. Und er meinte, seine Antwort war damals, der Kardinalfehler wäre gewesen, dass technologische Veränderungen im Schritt 1 gar nicht gesehen wurden. Also man konnte gar nicht darauf eingehen, weil man sie nicht sah. Und als sie gesehen wurden, hat man sie nicht verstanden. Und als man sie dann aber verstanden hatte, kam die Phase der Ignoranz. Und er hat nicht gesagt, wir haben den Kopf in den Sand gesteckt. Sein Statement war, wir haben es ignoriert. Bis dahin, dass man es sogar geleugnet hat. Und das ist ein starkes Statement von einem DAX-Vorstand, welches ich sinnbildlich empfinde für das, was ich in anderen Unternehmungen selbst gesehen, selbst erlebt habe. Aus meiner Sicht auch der absolute Kern dessen, selbst bei einem Unternehmen wie Siemens, dort war ich im Energiebereich tätig und der ist noch heute sehr groß und letztlich sehr nah an dem, was vor fast 200 Jahren zur Gründung einer Firma wie Siemens geführt hat. Dort wurde natürlich nicht übersehen im Bereich Energieerzeugung oder Energiesystemnutzung, ne? Verteilnetze, Transportnetze und so weiter. Das wurde nicht übersehen. Allerdings der Software, der Datenteil, was wir heute bei den üblichen Verdächtigen, den GAFAs, häufig assoziieren, das wurde sehr wohl übersehen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das wird noch heute nicht nur übersehen, es wird fast geleugnet, obwohl Roland Busch das wahrscheinlich nicht in der Pressekonferenz teilen würde. Ja?
Und dieses Leugnen, diese in Anführungsstrichen Ignoranz, wird die getrieben dadurch, dass man es wirklich nicht verstehen möchte oder sich damit beschäftigen möchte oder dass man einfach nicht so aufgestellt ist, dass man zum Beispiel diesen neuen Trends und Technologien wirklich begegnen könnte. Also ist das auch eine Kompetenz, also ein Kompetenzthema? Oder ist es wirklich ein reines Offenheitsthema?
Also ich würde mal positiv unterstellen, dass keiner der Akteure, auch nicht die beiden Personen, die ich ja hier namentlich genannt habe, das irgendwie in einer negativen Absicht tun oder in Inkompetenz, überhaupt nicht. Das sind sicher sehr, sehr schlaue Menschen, die das Beste auch für ihre Firma wollen. Trotzdem glaube ich, dass da ein Stück weit Sorge, Furcht ist. Wie gehe ich damit um? Ja, wir sind Teil eines Finanzsystems beispielsweise, gerade die börsennotierten Unternehmen. Wir alle wissen, wenigstens in Teilen wissen und verstehen wir, was Hedgefonds verursachen können. Ja, und die haben nicht immer die Absicht, den besten Unternehmer zu unterstützen. Dort wird Geld mit Geld verdient. Und das kann eben sein, ich verdiene als Hedgefonds damit besser Geld, wenn es der Firma A oder B nicht ganz so gut geht. Also agiere ich ja ganz anders, wie jetzt zum Beispiel der Vorstand oder der Aufsichtsrat agieren möchte. Was mache ich damit? Ja, wir haben den Umbau von Sozialsystemen. Das ist nun mal so. Es kann dann auf einmal zu massiveren Arbeitsplatzverlusten kommen, selbst wenn neue entstehen. Das ist ja meistens nicht wie Licht an, Licht aus. Ja, hier fallen 5 weg, dort drüben sind 7 neue. Das ist ja meist ein Prozess. Was machen wir damit? Und da glaube ich, dass zumindestens ganz sicher die beiden genannten Personen, aber auch viele andere, die wir hier gar nicht nennen können, eigentlich in großem Verantwortungsbewusstsein versuchen, einen Weg zu finden, der aber nicht so einfach zu finden ist.
Ja, vielleicht was auch noch interessant dazu ist eine Beobachtung. Ich glaube, viele Unternehmen, auch viele sehr große Unternehmen, haben halt Schwierigkeiten, meiner Meinung nach, sich so eine grundsätzliche Geschäftsmodellfrage zu stellen. Und wie denn das Geschäftsmodell zu übertragen ist in die Zukunft. Und dann ist es halt verlockend, wenn man das eben nicht tun möchte. Also man weiß, man muss sich digitalisieren, dann ist es verlockend, das zu delegieren. Ne? Und na, IT das zu geben oder auch einen Fachbereich und zu sagen, mach doch mal Digitalisierung für mich jetzt bitte, löst das doch mal einfach. Und in dem Augenblick, wo es aber da angekommen ist im Fachbereich oder auch in dem IT-Bereich, ist es halt schon falsch aufgehoben eigentlich, ne? Weil die IT kann das Unternehmen ja nicht digitalisieren, die kann halt neue Systeme schaffen, aber da gibt es halt dann eine Technikgläubigkeit bei vielen. Und natürlich gibt es das Marketing, was sehr viele Softwarekonzerne sehr gut machen, die natürlich versprechen und auch Ängste auslösen und sagen, hier, ich helfe dir, das zu machen, ich digitalisiere jetzt für dich. Und dann ist halt bei vielen Konzernen, ändert sich gerade ein bisschen, aber ich habe das über Jahre beobachtet, es ist halt der Glaube, ich hole mir halt einen großen Berater, ich hole mir eine große Delivery-Organisation, die stellen mir jetzt ein System hin und dann bin ich ja digitalisiert, das ist doch super. Hat jemand anders das Problem für mich gelöst? Es hat mir auch nicht so wehgetan. Gut, es war natürlich alles viel zu teuer, aber ist halt so. Ne? Aber ich habe es dann geschafft. Und Unternehmen, das nehmen wir zumindest wahr, sowohl halt die sehr großen, als aber auch die, der gehobene Mittelstand, die sind jetzt schon etwas nuancierter und erkennen, dass diese Technologieversprechen alleine erstmal nicht ausreichend sind. Und mehr wird das hinterfragt. Und die wollen halt stärker im Kern anfangen und wollen über das Modell sprechen und über den Kunden und über die Zukunft. Das ist vielleicht noch nicht ausgeprägt genug, aber es ist zumindest als Trend sichtbar. Und dann, was wir sehen, nimmt bei vielen Unternehmen, also bei den, ich sag mal, gehobenen Mittelständlern, kleineren Konzernen, das Vertrauen in diese großen Systemintegrationskonzerne ab, ein Stück weit. Die mit Heerscharen von Leuten versprochen haben, jedes technische Problem zu lösen und denen sich viele halt einfach hingegeben haben in dem Sinne. Also ich will nicht sagen, dass die einen schlechten Job gemacht haben, aber oftmals ist der Ansatz halt in meinen Augen falscher gewesen. Und da ist nicht nur viel Geld verbrannt worden, sondern auch vorgespiegelt worden, dass Digitalisierung gelungen ist. Auch wenn sie halt eigentlich ja am Thema vorbeigegangen ist ganz oft.
Ich finde den Punkt, Markus, ganz gut. Wie du eingeleitet hast, hast du gesagt, da ist die Versuchung groß, etwas zu delegieren. Und aus meiner Sicht kommt die Versuchung ein bisschen aus dem, was ich versucht habe zu sagen. Also das ist nicht so einfach, einen Weg zu finden. Da sind auch Sorgen, da sind teilweise Ängste. Was passiert dann? Es kommt aus der, du hast, glaube ich, Technikgläubigkeit gesagt, das nicht in dieses dem Geschäftsmodell, der Geschäftsmodellfrage auszuweichen. Und würden wir den üblichen Verdächtigen, den GAFAs, ein bisschen mehr zuhören, dann würden wir ja gerade sehen, dass dort der Anfang nie in der Technologie war. Ne, also ein Google kam nicht auf der Frage, wie baue ich technologisch die beste Search Engine oder sowas. Die kamen aus der Frage, wie kann ich denn jedem Menschen auf der Welt eine einfache Antwort auf eine einfache Frage geben, und zwar auf jede Frage. Das war der Punkt. Ein Apple, ein Steve Jobs, der zwar, ich weiß nicht, wie viel tausend Male gesagt hat, dass er den besten PC der Welt bauen möchte, und das hat er fast bis zum Schluss immer wieder gesagt, kam ja in Wirklichkeit nicht von der Frage, wie baue ich denn einen PC, sondern was assoziierte er mit dem besten PC? Das war der Punkt, etwas einfach zu machen. Ich kann mein Leben einfach machen. Ich habe ein extrem gutes Hilfsmittel, was ihn wahrscheinlich, habe ihn leider nicht persönlich treffen dürfen. Ich vermute, dass es etwas, so eine Art Seelenverwandtschaft auch mit Joni Ive war, die beide diesen Wert geteilt haben und den man bis heute eigentlich in dieser Produktwelt, in deren Geschäftsmodell sieht. Und diese Nuss zu knacken, was ist ein Problem, dass es wert ist, gelöst zu werden, und dann mit technologischem Einsatz gelöst werden kann, das ist die härteste Aufgabe ever, die, die man eben nicht so einfach wegschieben kann oder mal eben mit einer Hybrid-App lösen wird. Ja,
ja, und ich glaube, dass wir kommen ja aus einem, also ich würde es jetzt mal so beschreiben, einem knappen Jahrzehnt, in dem eben, glaube ich, schon versucht wurde, genau dieser Herausforderung Herr zu werden, indem man eben in Anführungsstrichen Methodiken wie Lean Startup oder agile Methoden eingeführt hat, aber vor allem natürlich auch als große Konzerne versucht hat, eine Umgebung zu schaffen, die eben innovativ, kreativ und, sagen wir mal, auf der grünen Wiese genau diese Reason Whys auch entwickeln kann. Und das ist ja ganz, ganz häufig passiert, auch eben in der Berliner Umgebung, wenn man jetzt nach Deutschland schaut, wo dann einfach Innovationszentren aufgebaut wurden, Startups gelauncht wurden, neue Geschäftsmodelle gelauncht wurden. Immer aber, wie ich finde, natürlich mit der richtigen Einstellung. Also ich gebe möglichst viel Freiheit, ich gebe möglichst viel Denkfreiheit auch und ich löse es auch absichtlich so weit wie möglich von meinem bestehenden Geschäftsmodell, von meinem bestehenden Shareholder-Value-getriebenen Themen und Anspruchsdenken und versuche quasi ein Biotop zu schaffen, in dem sich solche Dinge am besten entwickeln können. Aber wenn man jetzt mal drauf schaut, welche Dinge haben sich da wirklich positiv entwickelt, dann ist man ja doch, also finde ich zumindest, ist man ja doch negativ überrascht, wie wenig Pflanzen es wirklich geschafft haben, in Anführungsstrichen, zu ausgewachsenen Bäumen und Ökosystemen zu werden. Und da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, Karl. Also ich glaube, weil die Einstellung hat da ja gestimmt bei ganz, ganz vielen Unternehmen und großen Dickschiffen in dem Sinne. Hat dann die Umsetzung nicht geklappt oder war es letztlich zu weit weg vom Kerngeschäft, ja, auch von den Kernakteuren? Gab es da kein Mindset-Shift, keinen nachhaltigen, sodass es eigentlich nur ein kleiner Erfolg in einem kleinen Biotop geblieben ist? Also du hast ja auch einiges davon am Markt mitverfolgen können. Was ist da der Grund deiner Ansicht nach?
Ja, ich glaube, dass die Einstellung, das ist nicht der richtige Begriff sozusagen. Weil Einstellung hätte die Bedeutung, die richtige Einstellung hätte die Bedeutung, mit Mut, mit Risikobereitschaft, aber auch Risikokönnen an etwas heranzugehen. Und das ist eben ganz genau nicht da. Und wir finden auch bestimmt gute Gründe, warum es nicht da ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel, habe ich selbst erlebt. Ich sollte für ein großes Telekommunikationsunternehmen, für das ich mal tätig war, sollte ich ein Geschäftsmodell im Kontext Bildung entwickeln. Und wir, also warum und wieso das Ganze, das lassen wir mal außen vor, sonst kommen wir vom Hölzchen auf Stöckchen. Bildung in aller Breite und Komplexität ist der drittgrößte Markt der Welt nach Food und Defense. Ja, also Defense, Waffen. Das wissen wenige, dass das eben ein riesiges, breites Feld ist, in dem auch sehr viel Geld verdient und sehr viel Wert geschaffen wird, ökonomischer Wert geschaffen wird, nicht nur intellektueller. Und also das Bemühen war, ein solches Geschäftsmodell zu kreieren. Wir hatten dann nach langem Probieren, Rumtun, kamen wir zu der Conclusio, wir machen, um einen großen Teil eines weltweit existierenden Fachkräftemangels im Kontext Engineering, machen wir deutsche Ingenieurskunst weltweit at any time verfügbar. Und das auch über Einsatz von Technologien. Und damals lernte ich den Sebastian Truhn kennen, den manche kennen, Inventor Google X, jetzt mit Flugtaxis unterwegs, damals noch autonomes Fahren. Sebastian Truhn hatte gerade die Udacity gegründet mit 8 Leuten, also es ist eine Lernplattform. Und wir hatten, wenn man so will, könnte man sich das, was wir vorhatten, als so eine Art Engineering Udacity vorstellen. Nur damals, als wir unterwegs waren, wusste von Udacity, außer Sebastian Truhn, eigentlich kein anderer irgendwas. So. Und ich wollte damals von meinem Arbeitgeber, der mich mit dieser Mission losgeschickt hatte, wollte ich einen sehr kleinen einstelligen Millionen-Euro-Betrag, damit wir nächste Schritte gehen können. 6 Wochen vor Markteintritt hatten wir dann entschieden im Vorstand, wir machen das jetzt doch nicht. So. Und über Monate diskutierten wir über diesen einstelligen Millionen-Euro-Betrag. Wisst ihr, in einem LTE-Rollout ist das nicht mal ein Rechenfehler. Der wird aber mit einem Federstrich, wird über 8 Milliarden Investitionen entschieden, also relativ gesehen, ich sage nicht leichtfertig, aber relativ, weil Übung da ist mit Rollout von Infrastruktur oder auch Entwicklung einer neuen Infrastruktur, wird das relativ zu so etwas mit einem Federstrich entschieden, obwohl das faktisch viel riskanter ist. Also bei 8 Milliarden über 5 Jahre kann ich eine Menge Dinge falsch machen und ich mache auch Dinge falsch. Wohingegen, was war unser Fehler, den wir hätten machen können mit 1 Million, 2 oder 3? Ja, das ist Nasenwasser im Grunde. Und als ich dann gesagt habe, hey, wir stehen Unternehmungen gegenüber, die über 3-stellige Millionen-Euro-Beträge, die sich in Ressourcen, menschliche Ressourcen übersetzen, die diese Unternehmen zur Verfügung haben. Ich kann hier nicht mit dem Taschenmesser antreten. Das wird keinen Beitrag, das wird keinen Wert schaffen für die Unternehmung. Und da war eben gerade nicht, Lennart, aus meiner Sicht eben gerade nicht die Einstellung die richtige, vielleicht die Absicht, aber die Einstellung für die Absicht.
Ja, aber das ist ja, also das beobachte ich auch ganz oft. Ne? Genau, also ähnliches Verhalten, aber jetzt bei kleinen wie groß. Und was ich immer sehe, ist, dass die Firmen bewegen sich immer in ihrer gleichen Logik. Ne? Sie bewegen sich halt darin, welchen Business Case kann ich halt rechnen für ein bestimmtes Geschäft und wann habe ich halt ein Payback da drin und so weiter. Das habe ich ganz häufig erlebt, auch bei Telcos, wie du es gerade gesagt hast. Dass man dann versucht, über die normalen Budgetierungsprozesse aus der Organisation heraus im Prinzip zu erklären, warum das ein gutes Geschäft ist, aber das zahlt dann wiederum nur ein aufs existierende Geschäftsmodell. Aber das muss die Pipe füllen. Das muss halt also eine Datenpipe attraktiver machen, weil das ist so die erste Logik von so einem Case. Wobei da schon der Fehler oftmals ist. Und das kann man aber auch sehen bei ganz vielen mittelständischen Unternehmen, in der die Ablauforganisation bestimmte Budgetfreigabegrenzen halt hat. Und man zwar abstrakt den Wunsch hat, zu digitalisieren und zum Beispiel, ich sag mal als Beispiel, Maschinenbauer möchte seine Geräte IoT-fähig machen, ne? Für Datennutzung, dafür neue Geschäftsmodelle aufzubauen, was auch immer. Aber die Voraussetzung dafür zu schaffen, ist vielleicht eine digitale Plattform zu bauen. Und diese digitale Plattform, die muss ich finanzieren. Aber wenn meine Budgetierung halt immer so abläuft, dass ich halt ein konkretes Projekt brauche, das ich budgetiert habe, das ich dann freigegeben bekomme auf einem kleinen Niveau. Und wenn ich dann aber immer wieder ins Stocken gerate und das große Vorhaben gar nicht im Auge habe und gar nicht budgetiert habe, weil das in meine Logik nicht reinpasst, dann werde ich halt A, sehr langsam immer weiterfahren und werde auch ganz oft keine Cases produzieren, die irgendwie profitabel erscheinen. Und da ist halt ein Fehler, den, glaube ich, ganz viele machen, dass sie es einfach nicht schaffen, mal eine Budgetperspektive zu geben, eine Technologieperspektive zu geben, die Mitarbeiter in ausreichender Zahl anzieht, die genügend Freiheitsgrade gibt, dass man liefern kann, um dann eine Chance zu haben, erfolgreich zu sein oder halt auch nicht. Ich meine, das ist halt wie immer, man muss auch bereit sein zu scheitern und vielleicht beim dritten Mal erst erfolgreich zu sein. Und das ist aus der Logik heraus für viele aber nicht denkbar. Das nehme ich so wahr. Und was ich halt als, ich sag mal, andersrum sehr positiv wahrgenommen habe, ist, wenn immer Unternehmen es geschafft haben, diesen Budgethorizont mal zumindest mal auf 1 Jahr oder auf 3 Jahre zu erweitern und dann den Mitarbeitern zu vertrauen, dass sie schon das Richtige tun werden. Dass man ihnen einfach die Freiheit gibt, auf ein Ziel hinzuarbeiten in ihrer eigenen Logik und dass man nicht versucht, mit der Logik der alten Welt, in Anführungszeichen, die neue Welt zu managen. dann brauche ich es auch nicht zu versuchen in vielen Fällen. Wenn man sich da löst und das erlaubt, dann kann halt was passieren. Und da finde ich jetzt Vorwerk zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also, die habe ich jetzt lange begleitet. Was man von einem Mittelständler in Deutschland vielleicht nicht erwarten würde, ist, dass die genau das halt erlaubt haben. Nach viel Querelen, muss man sagen, nach viel Anlaufschmerz auch. Aber am Ende haben die halt unglaublich viel Freiraum und auch Budget bereitgestellt, dass Leute, die eine gute Idee hatten, dass die Chance bekommen haben, so zu arbeiten, ohne den singulären Release-Termin, sondern auf eine Idee hinzuarbeiten, die sich jetzt im Endeffekt auch sehr stark auszahlt, ne? Im Thermomix-Umfeld, Kokaidu. Und diesen Mut zu fassen, also da kann man halt nur versuchen zu unterstützen. Und das ist, by the way, auch eine der Fragen, die ich am häufigsten gestellt bekomme von motivierten, engagierten Mitarbeitern auf einer mittleren Management-Ebene, so E-Commerce-Manager oder vielleicht auch so ein Marketing-Verantwortlicher mit E-Commerce in seinem Portfolio, die halt sagen, wir haben so gute Ideen bei uns im Unternehmen, wir wollen so viel machen, wir könnten so viel machen, aber wie kann ich denn meinen Vorstand überzeugen oder meinen Geschäftsführer überzeugen, dass er mir zuhört? Ich bekomme nicht mal Zeit von ihm. Und ja, man sieht es halt auf vielen Veranstaltungen, dass die Leute wirklich gut sind, mit einem großen Selbstanspruch angetreten sind, gute Ideen haben, aber dann es nicht schaffen, aus ihrer kleinen Blase rauszudringen. Und die sind verzweifelt und betteln wirklich um Hilfe.
Ja, und ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen die Grundsatzfrage, wie schafft man es überhaupt, also jetzt einmal diese Innovationsfähigkeit, wenn ich das jetzt mal so plakativ nennen würde, was du gerade beschreibst, Markus. Also es gibt Ideen bei den Mitarbeitern, es gibt ja vielleicht auch schon mehr als Ideen. Ja, es gibt vielleicht sogar schon aus dem operativen Geschäft wirklich konkrete Hinweise, Beweise, dass es Chancen gibt, dass es Opportunität gibt. Und wie schafft man das einmal zu fördern, dass sowas generell funktioniert, und wie schafft man dann aber auch wirklich aktiv zu werden und eben dort zu investieren, wo solche Chancen dann wirklich auch ausgebaut werden können. Und was meine Erfahrung da ist, dass wenn eine Organisation es nicht schafft, konstant, also im Kontext Digitalisierung, auf das nächste Level kommen zu wollen, also immer wieder sich selbst zu optimieren, immer wieder weiterzukommen, immer wieder zu hinterfragen, was machen wir eigentlich, sind wir noch auf dem richtigen Track. Wenn das die Organisation schon nicht schafft, dann schafft sie auch nicht, über das nächste Geschäftsmodell nachdenken zu können. Nur die Organisationen, die verstehen, wie es ist, jeden Tag weiter voranzukommen, also das nächste Level zu erreichen, nur diese Organisationen schaffen es auch, neue Chancen zu erkennen und diese dann auch wirklich zu ergreifen, weil sie sowieso schon im Optimierungsmodus sind und im weiter nach vorne schauen Modus. Und das ist was ich über die Bank, also von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen gesehen habe, die diesen Antrieb haben und vor allem im Kontext der Digitalisierung natürlich auch das Verständnis, was man alles sehen kann jeden Tag, was man alles anfassen kann, ja, was ja deutlich mehr ist, als wenn man jetzt über die analoge Zeit nachdenkt. Die das schaffen, die haben schon einen riesen Wettbewerbsvorteil und können eigentlich auch dann schneller agieren, ja, in welcher Form auch immer. Siehst du das auch so, Karl?
Ich sehe das auch so und fand es, mir hat jetzt gut gefallen, dass du gesagt hast, Organisationen, die das haben und das nicht haben und gar nicht, jedenfalls nicht explizit in dem Statement zwischen dem Dickschiff und etwas anderem unterschieden hast. Warum? Also insbesondere in Deutschland, sicher auch woanders auf der Welt, aber insbesondere in Deutschland beobachte ich so eine Start-up-Folklore. Da triffst du dann den Gründer oder Gründerin, die vor lauter Kraft nicht mehr laufen können, weil sie die dritte oder vierte Investmentrunde geschafft haben. Das ist sicherlich ein beachtenswerter, respektabler Erfolg. Deswegen habe ich aber noch nicht notwendigerweise eine erfolgreiche Unternehmung aufgebaut. Das folgt bis dahin erstmal noch einem Prinzip, was auch einem Venture Capitalisten vielleicht gefällt. Aber was das nachhaltig heißen kann oder nicht, ne, und nur weil ich ein bisschen mit Google Docs umgehen kann oder so, weiß ich nicht, ob ich daraus wird noch kein Kokaidu oder ein anderes wertvolles Modell. Und in den etablierteren Unternehmen ist sicherlich auch ein Punkt mit vielleicht auch mit Offenheit und Respekt auf andere Ansätze zu schauen. Andere Ansätze im Sinne Geschäftsmodell könnte auch anders sein. Ja, ich kann das Bestehende ganz anders machen, nicht besser machen, sondern ganz anders. Ich könnte etwas ganz anderes machen als Geschäftsmodell in der Folge zum heutigen. Das ist nochmal eine andere Sichtweise. Und dann kommt es zu dem Handwerkszeug. Ja, also bei uns in der Firma sage ich immer wieder, wir haben sehr viele Mechaniker und Mechanikerinnen, die, wir sind alle gut im Autos bauen oder reparieren, solange die aus den 80s und 70s noch sind. Jetzt ist aber ganz blöd, jetzt ist da schon viel mehr Elektronik in den Autos, wir haben aber keine Mechatroniker und Mechatronikerinnen. Wir sprechen also gar nicht mehr dieselbe Sprache in der Werkstatt. Ist blöd, weil jetzt kommen aber Autos aus den 90s und den 20s schon. Und jetzt irgendwann fährt das Ding auf einmal mit Software durch die Gegend. Davon haben wir gleich gar keine Ahnung oder zu wenig. Und dieses handwerkliche Können neben der Einstellung, die nötig ist, oder auch Wissen über Technologie, die aus der dann mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Handwerk was werden kann, das fehlt dann manchmal ein bisschen in den etablierteren Organisationen.
Und das ist ja eigentlich eine super Überleitung auch für mich, ja, der heute ja auch als Moderator fungieren soll, nicht nur als Diskussionsteilnehmer. Wir haben ja jetzt gerade sehr stark über die Herausforderungen gesprochen und sicherlich auch in dem Sinne eher Problemfelder, die, wie man ja raushören kann, jetzt auch nicht immer nur bei den Dickschiffen in Anführungsstrichen auf der Tagesordnung stehen, sondern eigentlich in allen Arten von Organisationen. Aber du hattest jetzt gerade schon den klaren Hinweis gegeben, dass es eben auf mehrere Faktoren ankommt. Will man Digitalisierung wirklich erfolgreich gestalten? Und wir hatten in den Vorgesprächen, und das fand ich eine schöne Aufteilung, hatten wir eigentlich von drei zentralen Faktoren gesprochen. Und ich würde mal sagen, alle drei haben wir jetzt gerade auch schon angeschnitten. Das eine ist das ganze Thema Handwerkskunst. Ja, der ist Bedarf, um Digitalisierung zu stemmen. Das zweite ist das ganze Thema Technologie, weil ohne Technologie ist Digitalisierung schwer zu machen, schwer erfolgreich zu gestalten. Und das dritte, und in all unseren Augen, glaube ich, auch fast das Wesentlichste, ist das ganze Thema Menschen oder Organisationen bewegen können. Und ich fände es super, wenn wir die nächste Zeit einmal darauf verwenden könnten, jetzt mal zu sagen, abgesehen von den Herausforderungen, was sind denn wirklich die Hebel? Ja? Was hat wirklich geholfen, eurer Ansicht nach, bei der Digitalisierung? Vielleicht bezogen auf diese drei Faktoren. Also lasst uns gerne mal mit dem Thema Handwerkskunst beginnen. Ja,
ja, wenn du, Lennart, Markus, wenn ihr erlaubt, dann würde ich mal starten. Also Handwerkskunst, wenn ich es jetzt auf meine aktuelle Rolle bei der ISTA beziehe, ich bin für die Informationstechnologie dort verantwortlich, dass wir die richtige haben und sie auch richtig benutzen für unser Geschäft. Und als ich kam, war ein Teil aus meiner Sicht, aus Handwerkskunst, dass ich erstmal daran gearbeitet habe und auch noch immer einige Herausforderungen in unserem Kerngeschäft und der dafür nötigen Technologie in den Griff zu bekommen. Also zum Beispiel die Ablösung einiger Altsysteme. Und das hatte für mich gar nichts damit zu tun, wir digitalisieren nicht, sondern es war das exakte Gegenteil. Für mich ist das, wir digitalisieren. Weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir niemals etwas echt anderes machen können und zehnmal so schnell arbeiten können, anpassungsfähig sein. Also ist das ein großer Block. Der wird jetzt kleiner, also ich bin jetzt 2 Jahre da, das ist kleiner geworden, erfordert aber viel handwerkliches Können und Verständnis auf unterschiedlichsten Ebenen. Gleichzeitig war es notwendig, einen breiteren Dialog, sowohl in meinem Verantwortungsbereich im engeren Sinn, also im Tech-Team, wir nennen das Tech-Crew, zu führen. Was machen wir eigentlich? Warum machen wir das? Warum sollten auch bestimmte Dinge anders werden? Was müssen wir dafür können? Und dazu dann auch bestimmte Maßnahmen in Gang zu bringen, wie zum Beispiel eine Partnerschaft mit Udacity, die ich vorhin angesprochen habe, dass wir auch andere Lernformate bekommen, um handwerklich zu wissen und zu können, was nötig ist. Wir haben einen unglaublichen Aufbau und Umbau des Teams vorangebracht, um handwerklich notwendige Kompetenzen an Bord zu holen. Und arbeiten zum Beispiel auch hier mit Markus ja zusammen und der Mindcurve, was uns ja im Grunde auch hier in den Podcast geführt hat. Wir haben uns auch Partner gesucht, die uns in der Handwerkskunst ergänzen können. Und ne, also nicht ein Partner, der vielleicht visionär extrem stark ist. Das ist vielleicht Mindcurve auch. Aber jedenfalls war das Entscheidungskriterium für die spezifische Situation und das spezifische Team handwerkliches Wissen und Können. Allerdings schon in einem Bereich, der nichts mehr mit unserer bisherigen Welt oder fast nichts mehr mit unserer bisherigen Welt zu tun hat. Wir arbeiten ja in einem regulierten Geschäftsmodell der sogenannten Messdienstleistung von Wärmeenergie. Und da kommen jetzt Neuerungen rein, die es erfordern, dass zum Beispiel ein mobiler Kanal zum Endverbraucher aufgebaut wird. Das war bisher weder möglich noch nötig in unserem Geschäft. Dazu braucht man anderes Handwerk als das, was wir an Bord hatten, und haben uns dafür dann auch einen anderen Partner gesucht als bisherige, in dem Fall das Team von Markus. Und also diese Mixtur, an den richtigen Prioritäten arbeiten, das Team ausreichend auf- und umbauen, mit den richtigen Partnern arbeiten, um das handwerkliche Können zu haben, das man braucht, ist essentiell jetzt gewesen. Ja,
ja, was ich glaube, ist, dass es ganz wichtig ist, dass das Vertrauen geschaffen wird im Rahmen von so einer Digitalisierungsstrategie, und das möglichst schnell, weil erstmal braucht es halt einen gewissen Mut, um anzufangen. Aber dann, wenn man angefangen hat, muss man halt das Vertrauen haben und auch weiter ausbauen, dass man zuverlässig und vorhersagbar auch liefern kann, dass man halt Schritte machen kann, die erfolgreich sind. Und dafür sind halt viele Sachen wichtig, ne? Also oftmals hört man Sachen wie, ja, es dauert alles zu lange oder es wird nicht fertig oder es hat zu viele Fehler aus Projekten. Und es gibt halt natürlich immer Projekte, die Fehler haben oder wo Sachen zu langsam gehen. Man möchte immer schneller sein. Aber meiner Meinung nach sollte man ganz am Anfang sehr viel Sorgfalt darauf richten, wie man methodisch vorgeht. Wie man selber lernen kann, dass man halt, ich sag mal, die Railings für sich selber baut oder die Basis, auf der man halt dann wiederum verlässlich liefern kann. Und dann ist das Ziel, was wir versuchen zu erreichen oder was wir mit unseren Kunden immer besprechen, ist, möglichst vorhersagbar zu liefern in einer möglichst vorhersagbaren Qualität, weil das Vertrauen schafft. Und wenn man einmal das Vertrauen halt erworben hat, dann glauben die Leute auch daran, dass es funktioniert. Und dann ist es halt plötzlich nicht mehr mit so viel Mut verbunden, den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, ich kann ruhig klein anfangen. Ich muss aber darauf achten, dass ich die richtigen Dinge tue, mit den richtigen Technologien tue, mit den richtigen Leuten tue. Und dass ich dann das Ganze natürlich auch noch begleite durch Kommunikation und so weiter. Und dass ich verstehe, welche Mitarbeiter und Unternehmen haben denn kein Interesse daran, dass ich erfolgreich bin, vielleicht mit so einer Veränderungsstrategie. Und wer wird immer dagegen reden? Also auch da muss ich mich mit beschäftigen. Aber die Basis für alles ist halt immer Vertrauen. Solange die Delivery-Qualität stimmt, der Output der Delivery stimmt, gibt es wenig zu meckern, ne? Also von den sachlichen Zwängen her, dann kann ich am falschen Thema gearbeitet haben natürlich. Dann muss ich dann wieder die richtige Handwerkskunst haben auf einer anderen Ebene, dass ich halt das Richtige halt tue auch. Und dann halt vom Businessmodell kommt, top-down, über, weiß nicht, Service-Design-Methoden, die ich halt gut ausführe, zum Beispiel, auf der einen Seite halt ja erkenne, was der Kunde braucht, was er wirklich braucht und möchte. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann eher in meinen Maschinenraum reinschaue, dass ich halt rausfinde, was kann denn eigentlich das Modell, was ich da bauen möchte, zum Brechen bringen? Ne? Also an welchen Stellen muss ich dann überall schrauben, an welchen Prozessen, an welchen Systemen, damit eine bestimmte Customer Experience möglich wird? Und wenn ich nur so einen ganzheitlichen Blick darauf entwickle und in dem Rahmen voraussagbar liefere und zuverlässig liefere, dann entsteht der Mut, dass ich das über Jahre hinweg tun kann und auch einen ganzen großen, ich sag mal, Laden mitnehmen kann. Das ist halt die Basis für alles, was wir halt sehen, das Vertrauen. Das fängt an mit dem Vertrauen in eine Person, in ein Team, in eine Technologie, in den Weg und nachher halt in diese ganze Veränderung.
Und eine Sache, das ist ganz gut nochmal gewesen. Ich hatte das jetzt gar nicht so explizit präsent, Markus, mit dem der Aspekt Vertrauen. Ja, wenn ich genau schaue, dann sind eigentlich gut zwei Jahre jetzt bei der ISTA, im Grunde war die Agenda Vertrauen schaffen. Und zwar Vertrauen in das Können, das das Team selbst hat, also das Tech-Team jetzt hat, aber auch Vertrauen auf einer breiteren Basis in der gesamten ISTA zu schaffen, dass wir Dinge schaffen können. Also eine Ablösung eines großen, eine technische Ablösung eines großen, wenn nicht dem größten und wesentlichsten Altsystem, das wir haben im Zusammenhang mit unserem Kerngeschäft abrechnen, Abrechnungsdienstleistung. Das hatten wir damals, als ich kam, bewusst als Apollo-Mission bezeichnet. Und zwar nicht, weil das gerade der Jahrestag oder das Jubiläum von Apollo 11 war, sondern weil es für uns tatsächlich etwas war, Failure is no option. Es durfte nicht schiefgehen. Es wäre existenziell bedrohlich gewesen für unser Geschäft, wenn wir das nicht hinbekommen hätten. Und einerseits das Bewusstmachen, dass wir dort eine substanzielle Herausforderung haben mit Risiken. Andererseits aber, dass wir uns dem stellen und systematisch Schritt für Schritt und nachweisbar nähern, diese Nuss zu knacken. Das hat Stück für Stück Vertrauen auf einer breiteren Ebene geschaffen. Und letztlich ist es eine Erfahrung, die wir inzwischen gemeinsam teilen. Wir haben es ja geschafft. Die uns hat zutrauen lassen, na ja, dann werden wir auch andere Herausforderungen, die zumindest in ihrer Dimension vergleichbar sind, wenn auch inhaltlich vielleicht andere, die können wir aber auch schaffen. Und diese Dimension dann über darüber adäquat zu sprechen, so dass, wie Markus sagt, Schritt für Schritt Vertrauen und Zutrauen entsteht, ist unglaublich wichtig. Und ja, ich würde mir wünschen, dass viele, viele CIOs von ihren Kollegen die Unterstützung bekommen, dass auch da rein investiert werden kann und eben nicht nur in Anführungszeichen in das nächste Stück Software.
Ja. Ja, ich meine, das geht dann gleich weiter in das Thema Technologie natürlich, ne? Weil wenn ich das Vertrauen einmal habe und wenn ich halt dann es geschafft habe, die richtigen Leute auszuwählen, die Teams richtig zu bauen, eine gute Architektur mit zu überlegen, dann muss ich dafür sorgen, natürlich gerade in einem sehr großen Unternehmen, in einem sehr großen Vorhaben, dass die Leute entsprechende Qualitätskriterien halt einhalten, also Stichwort Governance, dass sie die Grundidee verstehen, warum man das tut und wie man arbeitet, wie man gemeinsam auch sich versteht. Und das fängt an bei der Dokumentation von Anforderungen, bei der Abnahme. Das geht halt bei tief rein in die Technologie. Ne? Also welche Security-Checks ich in meinen Deployment-Prozess einbaue oder vielleicht sogar noch vorher, wie ich halt in meinem Anforderungsmanagement-Prozess halt das gleich mit bedenke. Ne? Und wenn ich diese Governance halt dann technologisch verankere und schaffe, dann entsteht halt auch noch in einem breiteren Unternehmen halt dann plötzlich Vertrauen. Und dann kann ich auch viele Leute für mich gewinnen, weil da darf man sich ja auch nichts vormachen. Ne? Also Es gibt halt viele Themen, die sind deutlich unterrepräsentiert und nur mit Leuten besetzt oder andersrum. Die Leute, die diese Stellen besetzen, so als Security-Verantwortlicher, Datenschutzbeauftragter und so weiter, das sind oftmals Leute, die mag niemand in seinem Unternehmen. Also die Kollegen mögen die oft nicht. Also gibt es keinen guten Grund für, außer dass sie halt vielleicht nerven und immer halt sagen, hast du auch an das Gesetz gedacht oder hast du an die Regel gedacht? Das kann man aber auch umdrehen natürlich alles, weil das ist halt alles eine Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg. Und das sind Leute, die man in dem Augenblick mitnehmen kann. Und da kann man sich plötzlich Verbündete suchen an allen Enden, die einem ganz stark dabei helfen, auf einem guten Weg Sachen nach vorne zu treiben. Und wenn man es dann auch schafft, Technologien auszuwählen, die Mitarbeiter anziehen, die attraktiv sind, mittelfristig, kurzfristig, dann ist es schon oftmals die halbe Miete. Ne? Also dass man aus dem Vertrauen in die Sache, aus einem guten Ansatz mit der Handwerkskunst dann gleich reinkommt in die Umsetzung mit modernen Technologien. Und ja, das ist halt was viele Leute nach vorne bringt. Ne?
Ja, und ich glaube, so wie Firmen und Unternehmen natürlich jetzt über einen längeren Zeitraum in Anführungsstrichen mühsam gelernt haben, den User, also den, der dann häufig mit dem Kunden gleichgesetzt wird, mit in den Prozess einzubeziehen, so zentral wie möglich. Also die, daraus entsteht ja auch der Anspruch der Customer Experience. So wichtig ist es meiner Ansicht nach, und da baue ich eigentlich auf deinem Statement auf, Markus, dass man die zweite Schicht der User, den Anwender, ja, im Unternehmen selbst, dass man den mindestens genauso in das Zentrum stellen muss, weil ich aus meiner Erfahrung natürlich extrem viele Technologie-Umsetzungsprojekte auch begleiten musste oder konnte, in denen eben dann letztlich mit dem Totschlagargument, das ist gut für unseren Kunden, alles versucht wurde durchzusetzen, letztlich aber eigentlich nicht eben auf diese zentrale Komponente der Handwerkskunst, die ja eigentlich dann letztlich in der operativen Ausgestaltung, ja, in der operativen Rolle liegt, dass da eigentlich dann der Fokus immer so ein bisschen weggeglitten ist, weil man sich gar nicht mehr so stark hinterfragt hat, was sind denn eigentlich jetzt die wesentlichen Faktoren, die wirklich wichtig sind, damit ich als Anwender auch das meiste aus dieser Technologie rausholen kann, beziehungsweise, dass die Technologie mir hilft, das meiste aus meinem Job rauszuholen. Ja, und diese Kernfragestellung müsste ja eigentlich auch mit Technologieprojekten beantwortet werden.
Ja, also ich versuche das immer wieder, also so ein Leitsatz aufzubringen, der da heißt, wir müssen Perspektive verändern. Und wenn jetzt eben jemand mit guter Handwerkskunst von außen in unser Unternehmen kommt, bis dato die Perspektive hat, ich komme aus einem Verlagsgeschäft. Ich komme aus einem E-Commerce-Consumer-Product-Geschäft. Dann bringt er oder sie sicherlich extrem gute handwerkliche Fähigkeiten und Wissen mit und bestimmt auch sehr nützliche Erfahrungen. Wenn trotzdem nicht die Fähigkeit da ist, ich spreche noch gar nicht von der Bereitschaft, die Fähigkeit überhaupt nicht, ich ändere jetzt mal meinen Blick, dass ich gerade nicht mehr in einem Verlag oder E-Commerce, Online-Shop, whatever Geschäft bin. Ich bin jetzt in einem regulierten Geschäft, einem Messdienstleister, der einen Haufen Geräte da draußen hat, nämlich im zweistelligen Millionenbereich, in irgendwelchen Gebäuden, von denen kein Mensch eine Ahnung hat, was in diesen Gebäuden überhaupt los ist. Dann werden wir diese Customer Experience, die der Customer gerne möchte oder der Nutzer von was auch immer genau, die werden wir einfach nicht liefern, weil wir immer am Problem vorbei arbeiten. Wir lösen nämlich dann Probleme, die E-Commerce hat oder Verlagsgeschäft, leider nicht die der Messdienstleister hat und der Kunde des Messdienstleisters. Dieses Perspektiven ändern, das ist, wir sagen in Deutschland immer wieder, oder wir erkennen das zumindest, glaube ich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich denke, der umgekehrte Satz, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, wäre sehr viel hilfreicher, weil dann würde ja jemand, der neue Erfahrung, neues Wissen von außen dazu bringt, auch vertrauen, dass die schon da sind, auch nicht ganz blöd sind und auch was können. Und umgekehrt, die schon da sind, würden den Personen, die von außen neue Inspirationen, neue andere Perspektiven einbringen, auch vertrauen, dass vielleicht eine extrem gute Mischung entsteht. Ja, dann müsste ich aber meinen Blick von mir selber auf den anderen richten.
Guter Punkt. Also auch eine Beobachtung. Also überall da, wo es, ich sag mal, ein gutes partnerschaftliches Verhältnis zwischen Dienstleistern und Unternehmen gibt, da habe ich gesehen in der Vergangenheit, dass die Projekte erfolgreich waren. In der Regel, nicht alle, aber in der Regel. Und das zieht sich halt durch, ne? Also wenn man da mit dieser Kontrollmentalität anfängt und sag mal das klassische Einkäuferverhalten an den Tag legt und eher Bleistifte einkauft als auf Vertrauen aus ist, dann kommt oftmals nicht raus und dann ist auch die Wertigkeit der Aktivität einfach auch nicht da, ne? Weil die Leute nehmen es halt dann nicht als so was Werthaltiges wahr, ne? Gemeinsam in so einer Partnerschaft was Großes zu schaffen. Und das ist halt auch was, da stellen viele Unternehmen oder viele Mitarbeiter auch in der IT-Abteilung ihr eigenes Licht unter den Scheffel oder werden halt auch oft oder wurden oft kritisiert und haben kein Selbstvertrauen mehr. Ich glaube, man muss auch da schon ansetzen und Partnerschaften innerhalb des Unternehmens versuchen zu schließen, nicht nur nach außen, auch innerhalb des Unternehmens, weil natürlich schaffen die großartige Dinge. Und wenn ich jetzt an den Markt gehe und manchmal umschauen würde und dann versuchen würde herauszufinden, wie viele Unternehmen gibt es denn, die mehrere Millionen IoT-Geräte oder grundsätzlich Messgeräte verwalten können oder die sehr, sehr große, eine sehr, sehr große Kundenbasis abrechnen können auf eine gute Art und Weise, dann werde ich schnell feststellen, da gibt es gar nicht so viele. Trotzdem haben viele Mitarbeiter in so einem Unternehmen erstmal ein schlechtes Gefühl oder glauben halt, sie sind schlechter als andere. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Und die haben halt sehr lange ein Bestandsgeschäft am Leben gehalten, vielleicht auf einer alten technologischen Basis, vielleicht nicht mit den modernsten Themen, aber es hat solide funktioniert. Es ist ein hoher Wert in sich, ist nicht attraktiv für viele vielleicht. Aber dann die Fähigkeit, sich intern zu verändern, intern den Support zu bekommen, die Partnerschaften zu schließen, dass einem das Vertrauen entgegengebracht wird, das halt einmal umzudrehen. Das ist halt eigentlich was ganz Großes, was man eigentlich nicht genug feiern kann, wenn man das geschafft hat. Und das vergessen viele allerdings. Und auch das ist halt was, dieses Erfolge feiern wird auch viel zu oft vergessen und Erfolge für die richtigen Dinge feiern. Ne? Also die nicht alles feiern, sondern die richtigen Sachen halt feiern. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und das, ich weiß nicht, also ich würde so beschreiben, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, wo ich glaube, dass das Vertrauensverhältnis oder das partnerschaftliche Verhältnis zwischen den Bereichen nicht da ist, dann sind auch die Feiern schlecht. Hört sich vielleicht doof an, aber die Atmosphäre ist eine völlig andere, als wenn ich irgendwo reinkomme, wo die Leute sich aufeinander verlassen können und wo sie gemeinsam in eine Richtung laufen. Also das übergeordnete Ziel der Digitalisierung zum Beispiel.
Ich fand es ganz gut, Markus, wenn wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen da plaudern. Das eine ist ja mein Verantwortungsbereich im engeren Sinn, ne, die IT in Anführungszeichen, die Tech-Figuren. Und Markus spricht ja richtigerweise auch von den Partnern und Partnerschaften außenrum, also auch im Unternehmen außenrum. Und jetzt aus unserem eigenen Erleben, als wir uns aneinander annäherten und uns an unser jetziges Abenteuer, was jetzt schon weit über ein Jahr dauert, heranzurobben, brauchten wir natürlich auch, um eine Vertragsbeziehung auszugestalten zwischen ISTA und der Minecurve, brauchten wir natürlich auch eine juristische Perspektive. Das ist nun mal so, wenn man einen Vertrag macht, ja. Und das Erste, was wir schon mal hatten, war, dass klar war, unsere interne juristische Kompetenz und Kapazität reicht einfach an der Stelle jetzt nicht aus. Ich fand es super, dass damals der in dem Fall war es ein Kollege, offen sagte, auch sagen konnte, ehrlich, ich habe davon keine Ahnung. Ich kann das nicht alleine. Ich brauche da Hilfe. Dann haben wir uns extern, also muss man auch erst mal sagen können, ja, also sich trauen, das auch mal einzugestehen, das ist beyond, was ich handhaben kann. Und dann haben wir uns also externe Unterstützung geholt mit, und Markus weiß es, da musste ich dann irgendwann selbst auch mal sagen, ja, Moment mal, ich möchte aber diese vertragliche Beziehung als partnerschaftliche Beziehung, wohingegen ich mir dann von unserem externen juristischen Beistand die Frage anhören musste, ob ich denn ihn jetzt zu einem, bitte seht's mir nach, ist nicht sexistisch gemeint, zu einem Eunuchen machen möchte. Womit er zum Ausdruck bringen wollte, er kann jetzt mit der Firma Mindcurve beziehungsweise deren juristischen Beistand ja gar nicht so hart ins Gericht gehen. Und ich, ja, aber dann stand ich ja selbst vor der Frage, ja, was will ich denn jetzt auf meine Kappe nehmen? Wenn der sagt es ja nicht nur in irgendwie in böser Absicht, sondern im besten Interesse für meinen Arbeitgeber, ja. Und da musste ich ja dann auch einen Schritt gehen und sagen, naja gut, ich kenne jetzt die Mindcurve nicht, kannte auch den Markus zu dem Zeitpunkt nicht, glaube aber, das sind die richtigen. Dann machen wir jetzt einen Vertrag, wo es nachher nur ums Gewinnen gehen darf und nicht ums Recht haben. Weil man nicht jedes Komma einklagen kann, ja. Das bedurfte aber einiger Schritte, ganz, ganz praktisch, wie eben beschrieben. Und daran scheitern, glaube ich, solche Veränderungsprozesse, die wir dann manchmal mit Digitalisierung umschreiben. Ja, beziehungsweise es liegt eine Chance darin, wenn man es macht.
Absolut. Und daran scheitern auch auf Projekte tatsächlich, ne? Also einfach das falsche Vertragsformat oder der falsche Rechtsbeistand, das verändert oftmals, wie ein Projekt geliefert werden kann. Ne?
Absolut. So, jetzt muss ich mal gerade Gatekeeper spielen, einfach weil unsere Zuhörer ja eigentlich 30-Minuten-Podcasts gewohnt sind. Heute versorgen wir sie mit ein bisschen längeren Version. Ich finde, steckt unheimlich viel drin in all euren Erfahrungen, in all euren Aussagen. Ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal einmal auf diese, ja, das nochmal versuchen, auf ein crispes Statement von euch zu bekommen. Und zwar, wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, wie laufen erfolgreichere Digitalisierungsvorhaben ab, von was sind sie abhängig? Ja, wir haben schon über viel gesprochen, über Fähigkeiten enablen, über Vertrauen schaffen in gewisse Zwischenerfolge, ja, Transparenz darüber, die Einbindung mehrerer unterschiedlicher Stakeholder. Wenn ihr jetzt noch mal kurz in euch geht und sagt, worum geht es denn vor allem, wenn es darum geht, Menschen mitzunehmen in der Organisation und letztlich über das Thema Digitalisierung ja wirklich Veränderungen herbeizuführen. Ja, was sind wesentliche Erfolgstreiber, beziehungsweise was aus eurer praktischen Erfahrung, Umsetzungserfahrung, wie genauso aus der Leitungserfahrung bei dir, Karl, Was sind die Akzente, die ihr da bewusst setzen wollt? Ja? Was sind so die 2, 3 Punkte, die ihr unseren Hörern da mitgeben wollt?
Also ein Punkt, der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist eine Wiederholung des Statements Perspektive ändern, auch die eigene Veränderung zulassen. Der zweite Punkt ist für mich Fokus. Fokus ist alles. Und alles heißt nicht das meiste, sondern es meint genau, was es sagt. Alles. Ganz wenige Dinge tun. Und die richtig tun. Und das zu lernen, glaube ich, ist eine extrem hohe Kunst, die dann das Dritte braucht, nach Perspektive und Fokus, nämlich Mut und Ermutigung. Ne? Weil die Kunst besteht ja nicht, die Hauptkunst besteht nicht darin, das Richtige richtig zu tun. Die Hauptkunst besteht darin, Dinge anderes dann nicht zu tun. In dem Moment kann ich nicht mehr sagen, ich kann etwas nicht, sondern ich will etwas nicht. Das ist ein großer Unterschied. dann mache ich explizit, dass ich selbst irgendeine Entscheidung getroffen habe. Und das mache ich doch nur, wenn ich mich ermutigt fühle und mutig bin, die üblichen Verdächtigen oder auch viele Organisationspsychologen sagen ja immer wieder, dieses Safe Environment ist das Allerwichtigste. Was ja nicht heißt, es darf nicht kompetitiv sein. Der Unterschied aber zwischen einer Ermutigungskultur und einer Frustrationskultur ist eben aus meiner Sicht genau der, dass man Engagement für Leistung, für Schaffen fördert, aber eben Menschen auch ein bisschen Raum und Zeit gibt, Dinge lernen zu können. Und da macht man halt auch mal was falsch. Also Perspektive ändern, auch die eigene, dafür offen sein. Fokus ist alles, Mut und Ermutigung. Das sind meine drei Zutaten für das gute Rezept.
Ja, finde ich gut. Also ich habe auch drüber nachgedacht. Das ist eine schwere Frage, finde ich. Was ich halt wichtig finde, glaube ich, ist auf der einen Seite den Leuten am Anfang nicht zu sehr oder nicht zu lange zu erzählen, wie beschwerlich der Weg sein wird, sondern eine Vision halt zu schaffen, wie schön es dann tatsächlich am Strand oder auf der Bergspitze sein wird und wie schön ihr Leben denn da sein wird, weil das motiviert die Leute, die Vorstellung, wie gut irgendwas nachher sein wird und wie sinnvoll irgendwas sein wird. Dann glaube ich, Baby Steps tatsächlich ist ganz wichtig zu verstehen, gerade für Leute, die sehr weit oben stehen, dass halt Lernen halt über kleine Schritte erfolgt. Und wenn man halt kleine Schritte machen kann, dann kann man auch sehr schnell größere Schritte machen und längere Strecken absolvieren. Und als dritten Punkt von Anfang an darauf achten, dass man die Dinge richtig macht. Solange ich eine Kultur aufsetze, die und Prozesse aufsetzen, die dafür sorgen, dass ich eben keine, ich nenne es mal, technischen Schulden, organisatorischen Schulden generiere, sondern dass ich halt die Dinge sofort von Anfang an richtig mache und den Leuten das richtige Werkzeug gebe, das richtige Tooling gebe, nicht, ich sag mal, nicht the latest shit, sondern die Sachen, die bewährt sind, mit denen die Leute gut arbeiten können. Wenn ich dann mit den kleinen Schritten auf das schöne Ziel hinarbeite, dann kann ich Vertrauen schaffen und erfolgreich sein.
Toll. Also ich glaube, euren Statements ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann mich an der Stelle nur ganz, ganz herzlich bei dir, Karl, und dir, Markus, bedanken für eure Zeit, für die total für mich erkenntnisreiche Diskussion. Ich hoffe, euch zuhören ist nicht langweilig geworden, sondern ihr habt auch einiges mit rausnehmen können. Es wäre super, wenn ihr uns euer Feedback zukommen lasst. Gerne auch mit Rückfragen, ja, oder auch mit Impulsen, wo wir vielleicht in der gleichen Konstellation nochmal weitersprechen könnten. Mir würde das sehr Spaß machen, vielleicht dann sogar persönlich, ja, toi toi toi, wir sind ja auf einem ganz guten Weg aktuell. Ansonsten kann ich ja an der Stelle nur sagen, hört bald wieder rein und alles, alles Gute, Karl, Markus, und auf bald. Vielen Dank für eure Teilnahme.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao. Ja.